Kein Dorf? Dann ist das dein Podcast für mehr Unterstützung im Elternalltag mit Julia und Katharina.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kein Dorf, dein Podcast für mehr Unterstützung im Elternalltag. Schön, dass ihr zuhört.
Hallo, ich freue mich auch, dass ihr wieder dabei seid.
Ja, für alle, die uns vielleicht noch nicht kennen und auf die Folge geklickt haben, weil sie der Titel interessiert. Wir sind Julia und Katharina, haben den Podcast vor einem Dreivierteljahr ungefähr gegründet und erzählen hier ein bisschen über unsere Herausforderungen als Mamas in einem Elternalltag ohne Dorf, weil ihr ja mit Sicherheit alle das Sprichwort kennt, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und wir beide leben viele hunderte Kilometer von unseren Familien entfernt und versuchen, das die meiste Zeit irgendwie alleine hinzubekommen, mal mehr, mal weniger. Und darum geht's in diesem Podcast hier.
Genau, und es ist ganz schön, dass ihr heute bei uns reinhört oder wieder reinhört. Ich habe auch in der letzten Woche ein liebes Feedback bekommen, dass man sich für 2025 tatsächlich vorgenommen hat, unseren Podcast häufiger zu hören. Hat mich mega gefreut, also liebe Grüße an Lisa an der Stelle. Genau, ich freue mich ganz doll und freue mich vor allen Dingen auch auf die heutige Folge, weil es ein sehr schönes Thema heute ist, was mir natürlich viel Spaß macht.
Genau. Ja, wir reden heute über eure Thailand-Reise. Bevor wir das machen, sprechen wir immer so ganz kurz darüber, wie es in unserem Alltag gerade so aussieht. Wir machen nämlich am Anfang jeder Folge immer ein kurzes Live-Update. Was war denn so los bei dir diese Woche?
Ja, ich kann was ganz Tagesaktuelles erzählen. Es liegt Schnee in Berlin. Wow. Ich hätte es nicht mehr gebraucht, aber die Kinder feiern es natürlich sehr. Und ja, ganz viele sind heute mit dem Schlitten zur Kita gekommen. Und die haben natürlich direkt den Nachhauseweg ungefähr verfünffacht heute von der zeitlichen Dauer her, weil wir sind ungefähr an jedem Schneehügel stehen geblieben und haben alles mitgenommen, was man in der Zeit machen muss, einen kleinen Schneemann gebaut und einen Schneeengel gemacht und ich weiß es nicht. Also für die Kinder ein Traum. Ich hätte jetzt lieber Frühling, aber es ist in Ordnung. Und ja, wenn ich so rausgucke gerade, dann schneit es tatsächlich immer noch und ich hoffe, dass wir morgen früh nicht eine ganz böse Überraschung hier erleben und eingeschneit sind. Aber ja, um das zu sagen, es war ein Traum, heute Morgen zu sehen, wie unfassbar die sich gefreut haben, als sie rausgeguckt haben und gemerkt haben, dass es heute geschneit hat. Und das war mein Highlight und mein Lowlight des Tages gleichzeitig, könnte man sagen.
Das war hier sehr, sehr ähnlich. Hier hat es heute Mittag angefangen zu schneien. Wir wohnen in Leipzig. Wahrscheinlich ist es so rübergezogen bei euch. Hat es morgens angefangen und mittags war es dann auch hier. Weil meine Schwiegermama hat mir heute früh noch geschrieben und gefragt, wie unser Sohn das denn fand, dass es draußen weiß ist. Und ich schrieb ihr dann so, ja, hier ist es noch nicht angekommen. Und die wohnen zwischen Berlin und Leipzig. Aber ja, mein Sohn hat sich auch extrem gefreut. Das ist auch das erste Mal gewesen, glaube ich, dass er Schnee so bewusst wahrgenommen hat. Er ist jetzt 2,5. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass es in Berlin, wir haben ja auch mal in Berlin gewohnt, vorletztes Jahr großartig geschneit hätte. Ja, und da konnte er ja dann auch noch nicht laufen und so. Deswegen ist es jetzt irgendwie so das erste Mal gewesen, dass er das so bewusst wahrgenommen hat. Und er hat es mit allen Sinnen erkundet. Ich sag nur, don't eat yellow snow.
Okay, mehr wollen wir dazu lieber nicht wissen. Oder vielleicht doch. Und wie war es sonst so? Was hast du sonst so die Woche erlebt?
Ich war mit meinem Job das erste Mal unterwegs. Das war sehr cool. Ich arbeite ja noch für einen anderen Podcast, den Reisen-Reisen-Podcast. Und da haben die beiden Hosts letzte Woche eine Live-Show gemacht. Und da war ich dann mit dabei. Und es war quasi so der erste, in Anführungsstrichen, Business-Trip in meinem neuen Job. Und das hat super viel Spaß gemacht. Es war total toll, das Team zu sehen, weil wir ja eine Remote Company sind und uns nicht so häufig persönlich sehen. Deswegen ist es immer sehr, sehr viel wert. Und ja, war natürlich auch mal ganz erholsam, eine Nacht weg zu sein. Ich für meinen Teil genieße das ja immer sehr, dann mal nicht verantwortlich zu sein und nur für mich zu sein und so. Es tat auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja.
Voll schön. Das freut uns sehr. Ich hoffe, ihr habt das im Hintergrund gerade nicht gehört. Irgendeiner unserer Nachbarn hat vor der Tür gerade einen heftigen Niesanfall. Man hört es bis hierher. Also ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Nee. Aber ja, das nur am Rande, falls es ankam.
Ja. Schön. Ja, weg vom
das
Schnee.
Klingt gut.
Ja, weg vom Schnee und hin zur Sonne. Wir wollen ja heute über eure Thailand-Reise sprechen, die ja noch gar nicht so lange her ist, denn ihr habt quasi den gesamten Januar fast in Thailand verbracht. Mhm. Und wir dachten, wir nutzen die Folge heute mal, dass du so ein bisschen von eurer Reise berichten kannst, vor allem, wie es so ist, mit zwei kleinen Kindern zu verreisen. Ihr hattet ja auch für einen Teil der Reise deine Eltern mit dabei. Also Stichwort kein Dorf, ne? Es war vielleicht ein bisschen Dorf dann da in Thailand. Aber ich dachte, wir können vielleicht mal damit anfangen, dass du erzählst, warum ihr euch für Thailand als Reiseziel entschieden habt.
Also wir wollten auf jeden Fall in die Sonne und das im Winter, da fällt ja schon mal eine ganze Menge raus und wir wollten auch irgendwo hin, wo das Wasser warm genug ist, dass man ins Meer kann, da fällt noch eine ganze Menge raus und dann war es zum einen eine Kostenfrage, würde ich sagen, also wir waren, oh jetzt muss ich gut überlegen, 2022 schon mal auf den Malediven, was ein wirklich traumhaftes Ziel war, wo ich super gerne nochmal hin würde, aber einfach super viel teurer als Thailand. Also da hätten wir locker das Doppelte bezahlt, wenn nicht mehr. Aber der, ja, ich hoffe, oh, in Geografie bin ich richtig schlecht. Jetzt könnte es auch peinlich werden. Ich glaube, es ist beides Indischer Ozean. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber ja, so wir wollten irgendwie was mit Tauchen oder Tauchspot-Möglichkeiten, was warm ist, was ja, kinderfreundlich ist und da sind wir ziemlich schnell bei Thailand hängen geblieben. Und dann kam dazu, dass wir tatsächlich zufällig gemeinsam eine Terra-X-Doku über Thailand gesehen haben. Das war so im Findungsprozess, soll es Thailand werden oder nicht? Und das hat so, glaube ich, den letzten Anstoß gegeben, dass wir es dann auf jeden Fall festgelegt haben. Und ja, letztendlich eine super Entscheidung, weil es wirklich ein sehr abwechslungsreiches Land ist, weil es ein tolles Land für Strandurlaub ist, ein tolles Land für Abenteuerurlaub, super freundliche Menschen, genau, und weil, ja, das Klima uns sehr zugesagt hat dem Winter entkommen.
Sehr cool. Wart ihr davor schon mal in Asien oder war das das erste Mal?
Mein Mann war auf Dienstreise schon mal in Asien, aber ansonsten war es das erste Mal.
Das habe ich nämlich auch immer mal wieder gehört und gelesen, dass Thailand ja tatsächlich auch so als Einstiegsland in Asien ganz gut sein soll.
Ja, ich glaube, es ist ja aus vielen Gründen ein gutes Land. Wir haben jetzt bei weitem noch nicht genug von dem Land gesehen, also ich würde super gern nochmal hin. Aber das, was wir gesehen haben, ja, würde ich auch sagen, lässt sich sehr gut machen. Also es waren oft Menschen, also eigentlich alle haben super gut Englisch gesprochen. Also man ist gut klargekommen in der Kommunikation. Alle Menschen waren wahnsinnig freundlich. Es war leicht zu reisen, günstig. Es war ja sehr entspannt, würde ich sagen, mit Kindern. Es ist kein riesiges Kriminalitätsrisiko. Es ist nicht so krass, denke ich, wie in anderen Ländern, was den Verkehr betrifft, jetzt vielleicht abgesehen von Bangkok, wobei auch da hatten wir extrem viel Glück offensichtlich. Also da haben wir das nicht als dramatisch oder als schlimm empfunden. Und die Natur ist einfach spektakulär. Und ich glaube, gerade wenn man ja so einen Trip haben will, der so alles Mögliche bietet, dann ist es einfach ein toller Abenteuer- und Erholungsurlaub gleichzeitig. Da kann man irgendwie alles verbinden. Man kann Städtereise mit Erholungsstrandurlaub und Abenteuer verbinden. Und das macht es extrem attraktiv, finde ich.
Vielleicht kannst du ja mal kurz zu Beginn erzählen, wie so eure Reiseroute war.
Gerne. Also wir haben tatsächlich den Hinflug, weil sicherlich viele denken, boah, es ist ein sehr langer Flug, zweigeteilt. Wir haben einen Zwischenstopp in Doha für 3 Tage gemacht, um einfach ein bisschen ja, die lange Reise quasi abzukürzen. Und waren dann in Bangkok 3 Tage, sind dann von Bangkok aus tatsächlich nochmal geflogen nach Surat Thani. Das ist ein bisschen weiter oder deutlich weiter im Süden in Thailand und waren dann in Khao Sok. Das ist einer der, ja, würde ich sagen, bestempfohlensten Nationalparks, die es da gibt. Also wir haben sehr viel Positives vorab gelesen und können das auch sehr bestätigen in dem, was wir erlebt haben. Und von Khao Sok aus sind wir dann noch ein Stück in den Süden bis Khao Lak und haben da dann Strandurlaub gemacht. Also im Grunde genommen wirklich diese Dreiteilung mit Städtetrip, Abenteuer und Strandurlaub.
Habt ihr das alles alleine recherchiert und gebucht oder hattet ihr Unterstützung?
Nee, tatsächlich haben wir das alles alleine gemacht. Ich mache das seit Jahren so. Ich weiß, es gibt da ganz tolle Agenturen. Ehrlicherweise bin ich immer ein bisschen zu geizig dafür, das dafür auszugeben, weil ich immer denke, die Arbeit kann ich auch selbst machen. Zum einen ist es ja mein Job quasi zu recherchieren. Also dementsprechend fällt mir das nicht so schwer und dann macht es mir auch einfach wahnsinnig viel Spaß und ich stecke dann da tatsächlich aber auch sehr, sehr viel Arbeit wochenlang rein, mich durch einen Reiseführer zu arbeiten, ganz viele Websites zu lesen, mir zu überlegen, was könnte die beste Route sein. Und dann haben wir hier auch viele Tage lang damit verbracht, Preise hin und her zu jonglieren und zigfach, ja, irgendwas zu checken, was wollen wir machen. Aber ich finde, der große Vorteil daran ist, dass man wirklich sehr individuell entscheiden kann, welche Unterkunft möchte ich, wie viel Zeit will ich vor Ort haben, was will ich vielleicht vor Ort sehen, ja, wie komme ich von A nach B? Ich glaube, wenn man sich das zutraut, dann ist das echt cool für die, die sagen, oh, ich will lieber jemanden, der mich wirklich die ganze Zeit dadurch schleust. Gibt es bestimmt auch ganz viele Gründe, warum man das machen sollte. Dann ist das sicherlich eine gute Empfehlung. Und klar, wenn man natürlich zum Beispiel wirklich so ein Inselhopping macht oder wir haben Leute getroffen, die vom Norden an bis in den Süden gereist sind, auch mit Kind dabei, die halt gesagt haben, wir haben so viele Stopps dabei gehabt, dass wir lieber das mit einem Unternehmen gemacht haben, das die komplette Tour durchgebucht hat. Das kann ich gut verstehen, denn dann muss natürlich alles ineinander passen, weil wenn du dann einen Stopp irgendwie, wenn da irgendwas nicht so richtig funktioniert, dann hast du natürlich gleich ein Problem, was sich dann aufstaut. Das wäre jetzt ehrlicherweise bei uns nicht so gewesen. Also im schlimmsten Fall, selbst wenn unser Flug ausgefallen wäre, hätten wir mit einem Transfer von Bangkok fahren können oder mit dem Zug fahren können, im krassesten Fall. Genau, das wäre alles gegangen. Deswegen waren wir da recht entspannt. Wir hatten unser Zimmer zum Beispiel, was wir mittendrin hatten, wäre bis einen Tag vorher stornierbar gewesen. Im schlimmsten Fall wären wir halt direkt zu dem Strandurlaub am Ende gefahren. Ja, ich glaube, die Flexibilität oder die, ja, den Mut ein bisschen vielleicht muss man mitbringen, aber dann kann ich das sehr, sehr empfehlen, das selbst durchzubuchen, weil man eben so super individuell planen kann.
Ja, das glaube ich. Ist ja gerade auch cool, wenn man mit Kindern unterwegs ist, ne? Weil man dann irgendwie weiß, okay, worauf, was sind irgendwie unsere Bedürfnisse, wenn es ums Hotelzimmer oder generell die Unterkunft geht? Was machen die Kids gut mit, ne? Legt man den Fokus eher auf, wir machen so einen reinen Abenteuerurlaub oder wie ihr das so aufgeteilt habt? Ich glaube, das ist ja dann schon sehr, sehr individuell.
Ja, wir haben, und das würde ich tatsächlich auch total empfehlen, an jedem Punkt eigentlich überlegt, wie können wir den so gestalten, dass wir was davon haben und dass die Kinder was davon haben. Was interessiert uns eigentlich? Was wollen wir gerne sehen? Also für mich, das war zum Beispiel mein Wunsch, ich wollte unbedingt nach Bangkok. Keine Ahnung wieso, aber ich hatte wochenlang auch ständig einen Ohrwurm von One Night in Bangkok. Ich kam nicht mehr raus und ja, ich hatte da total Lust zu, das zu entdecken und das zu sehen. Und da haben wir auch anfangs so ein bisschen kritisch drüber, also gestritten ist das völlig falsche Wort, aber wir waren unterschiedlicher Meinung dazu. weil mein Mann auch viel gesagt hat, hey, mit ja fast 2 und fast 5 bist du dir sicher, dass da so ein Städtetrip so cool ist und du willst das so gerne machen, aber bist du dir sicher, dass du da auch was von hast dann? Und dann habe ich mich halt ganz viel eingelesen, was könnten irgendwie Punkte sein, die wir mit den Kids gut ansteuern können, die trotzdem Spaß machen. Und da haben wir uns dann einfach Sachen rausgeholt, also oder rausgepickt, um da mal konkreter zu werden. Also wir waren in Bangkok tatsächlich einen Tag, ja, haben wir so, würde ich sagen, Streetfood-Picknick im Park gemacht. Und das war total cool. Also haben wir wirklich einfach Streetfood eingekauft, haben das mitgenommen, sind dann in einen Park in Bangkok gefahren. Und dieser Park ist total berühmt für seine Riesenechsen. Also die haben so riesige Warane da und es wirklich alle 3 Meter lag so ein Viech auf dem am Rand oder schwamm durch den See. Und das war für die Kinder einfach mega cool. Ja, und dann haben wir uns da den Tag eigentlich total, also total entspannt verbracht, aber eben schon mit Thailand-Erfahrung, weil wir halt so Streetfood gegessen haben, weil wir diese Echsen gesehen haben. Das war super. Und den anderen Tag haben wir Sightseeing gemacht, haben das aber verbunden mit einem Hop-on-Hop-off-Schiff, was es da gab. Das heißt, wir sind auch nie weite Strecken gelaufen. Wir sind ganz viel Boot gefahren an dem Tag, was super war. Und dann haben wir uns einfach Tempel rausgesucht, beziehungsweise einen Tempel, muss man dazu sagen, haben wir letztendlich nur angeschaut, weil das tatsächlich einfach sich so ergeben hat, wir hätten gerne noch einen zweiten angeschaut, aber dann war Mittagsschlafzeit und das war dann auch überhaupt nicht dramatisch. Also den haben wir dann einfach weggelassen und vom Boot angeschaut. Man konnte ihn nämlich dann vom Boot von außen sehen. Und einen haben wir aber mit den Kindern super gründlich angeguckt und da war ich mir auch nicht so sicher, wie sie das vielleicht finden würden, weil ne, das hat sowas von Museum und ja, ob das jetzt für Kids immer so spannend ist, sei mal dahingestellt. Aber auch da gab es einfach super viele Punkte, die man für Kinder, finde ich, total gut aufarbeiten konnte. Um auch da wieder ein Beispiel zu nennen, wir waren in einem Tempel mit der, ich glaube, es ist die größte Buddha-Statue in Thailand, der liegende Buddha. Also es ist wirklich, man kann sich das nicht vorstellen, ich weiß nicht, keine Ahnung, 20 Meter lange Statue. Und das allein fanden sie irgendwie schon total cool, weil wir haben halt immer gesagt, oh, guck mal, wie riesig der ist und das ist ja total irre, guck das mal an. Und neben dieser Buddha-Statue, bitte nagelt mich darauf jetzt leider nicht fest, weil ich nicht genau weiß, wie es heißt, gibt es ganz viele, ich glaube, es sind 52, oh Gott, bestimmt ist es ganz verkehrt, aber, oder 152, egal. Es sind auf jeden Fall sehr viele Töpfe und man kann dann einen Beutel mit Kleingeld kaufen und dann ist die Tradition, dass man in jeden von diesen Töpfen eine Münze schmeißt und das soll dann Glück bringen. Und das haben wir unsere Kinder machen lassen zum Beispiel in der Zeit. Und die haben das dann einfach gemacht. Und wir haben gesagt, in jeden Topf muss eine Münze und dann gibt's Glück. Und das fanden sie irgendwie auch total spannend. Sie haben sich dann quasi abgewechselt. Jeder hat immer eine Münze bekommen und die haben dann abwechselnd die da reingeschmissen. Und es war, ja, waren immer so kleine Highlights, würde ich sagen, die es an jeder Ecke gab und die wir dann immer mitnehmen konnten. Und ja, wo einfach immer was war. Wir waren mit denen in Chinatown in Bangkok, wo einfach, ja, so richtig, wie man sich das vorstellt, jetzt ist es sehr klischeehaft, was ich sage, aber wir waren dann in der Straße zufällig mehr oder weniger, in der das ganze thailändische Spielzeug verkauft wurde. Und wenn ich jetzt sage Made in Taiwan, dann könnt ihr euch vorstellen, wie das aussah. Oder Thailand, Taiwan ist ja falsch, aber Thailand oder Made in China. Und ja, die Kinder waren einfach im 7. Himmel, weil alles blinkte, alles geleuchtet hat, alles super knallig war. Und da sind wir durch eine Straße durch und da konnten sie halt super viel schauen und hatten ein Budget von der Uromi bekommen, beide, was sie dann auch da selbstständig ausgeben konnten und haben sie beide sehr gefeiert, dass sie das da durften. Und ich glaube, wenn man halt sowas so ein bisschen auf dem Schirm hat, dann funktioniert das richtig, richtig gut.
Ja. Habt ihr euch denn, also das ist gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber wart ihr dann auch, was den Tagesablauf angeht, so ein bisschen flexibel? Also ich stelle mir zumindest vor, dass es ja mit einer fast 5-Jährigen kann man das ja mit Sicherheit schon flexibel machen, weil sie ja auch keinen Mittagsschlaf mehr macht. Und wie war das dann mit dem Kleinen? Habt ihr dann einfach geguckt, wie ist er so drauf? Und dann schläft er halt mal, keine Ahnung, im Buggy, aber ihr seid jetzt nicht extra nochmal zurück ins Hotel oder so, sondern habt einfach jeden Tag so ein bisschen geschaut.
Ja, das Stichwort Buggy ist ein sehr gutes. Wir hatten nämlich keinen dabei.
krass.
Also, das haben wir vorher auch lange hier überlegt, wie wir das machen. Wir haben unsere Tragen tatsächlich schon aussortiert gehabt zu diesem Zeitpunkt und waren der Meinung, brauchen wir nicht mehr. Und wir haben Freunde hier, die uns vorher gesagt haben, Buggy braucht ihr gar nicht mitnehmen. Das bringt auf den Bürgersteigen nichts. Ich glaube, in Bangkok wäre es gegangen, aber an allen anderen Orten wäre uns das Ding tatsächlich total im Weg gewesen. Weshalb wir das einfach direkt von vornherein entschieden haben, dass wir gesagt haben, wenn sie nicht mehr laufen können, müssen wir tragen, dann müssen wir da durch. Dann ist auf dem Arm, auf den Schultern, wie auch immer. Haben wir auch immer wieder gemacht, aber es hat trotz allem gut funktioniert. Ich glaube, wenn ich es jetzt nochmal machen würde mit der gleichen Altersspanne, würde ich doch nochmal auf eine Trage zurückgreifen, dann würde ich mir eine leihen. Ja. Ich glaube, eine einfache, die auf dem Rücken kann, wo die Kinder auf dem Rücken zeitweise sitzen können oder zumindest der Kleine, der hätte da, glaube ich, zwischenzeitlich schon von profitiert. Einfach auch, um da wirklich dann schlafen zu können auf dem Rücken. So haben wir dann ganz oft ihn getragen und ich glaube, er hat wirklich in diesem Urlaub zigmal auf meinem Arm geschlafen. Also ich weiß, dass ich an irgendeinem Flughafen war es, wo ich zu meinem Mann gesagt habe, ich bin so froh, wenn wir hier gleich durch diese Sicherheitskontrollen durch sind, da habe ich ihn schlafend da durchgetragen und so. Mhm. Und es hat alles einigermaßen gut funktioniert. Aber mir haben so die Arme gezittert, dass ich tatsächlich am nächsten Tag richtig Muskelkater hatte, weil ich ihn nicht mehr tragen konnte. Und ich meine Arme, wie so ein Tier, kennt ihr das, wenn man so, das sagen die ja oft so im Fitnessstudio, wenn man so einen dollen Armtag hatte, dass man so T-Rex-Arme hatte, so ging es mir nach dem Tragen dann in dem Flughafen, dass ich wirklich meine Arme nicht mehr ausstrecken konnte. Aber das macht man dann irgendwie. Und wir haben es dann immer versucht, so ein bisschen einzubauen. Aber wir sind tatsächlich nie zurück ins Hotel oder so. Schande über uns, dass wir das nie so richtig durchgezogen haben, sondern der musste einfach da zwischendurch pennen, wenn er konnte. So ungefähr könnte man es, glaube ich, formulieren, ja.
Ist aber, glaube ich, auch völlig fein. Also ist ja auch total abhängig vom Kind. Also ich hatte das Thema tatsächlich letztens auch mit einer Freundin, die auch einen Sohn hat, der im Alter unserer Söhne ist. Die sind ja alle so ungefähr 2,5, 3 Monate auseinander. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass unser Sohn den Mittagsschlaf auch immer mal wieder skippt und dass es auch vollkommen okay ist. Also man merkt dann natürlich, dass er ein bisschen früher müde ist abends, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass er dann irgendwie unausstehlich wird und dass er das jetzt ganz dringend braucht. Also wenn wir ohnehin zu Hause sind, dann kann er das natürlich machen und dann schläft er auch eine halbe Stunde oder so, aber ansonsten tatsächlich nicht, wenn wir unterwegs sind. Und bei denen ist es aber so, dass die sich wirklich noch sehr, sehr, sehr an diesen Rhythmus halten müssen. Also, dass es um eine bestimmte Zeit Mittagessen gibt, dass es dann den Mittagsschlaf gibt, dass der Kleine teilweise auch um die 2 Stunden noch Mittagsschlaf macht. Und daran sieht man ja irgendwie, wie unterschiedlich das ist. Aber ich finde, im Urlaub ist es halt immer so eine krasse Herausforderung, weil ich persönlich hätte dann auch irgendwie keine Lust, nach irgendwie, wenn man vormittags dann 2,5, 3 Stunden unterwegs war, wieder zurück in die Unterkunft zu fahren, um dann da Mittagessen und Mittagsschlaf zu machen. Deswegen finde ich das dann, also ist auch unsere Strategie gewesen, als wir im Urlaub waren, dass wenn er geschlafen hat, hat er geschlafen und wenn nicht, dann nicht. Aber ich ziehe meinen Hut, dass ihr keinen Buggy mit dabei hattet, weil wir hatten den jetzt auf Madeira mit. Wir haben den da ehrlicherweise auch nur einmal benutzt, weil diese Insel so hügelig und so schmale, wie sagt man, Gehwege hatte, dass der uns da auch gar nichts gebracht hat. Aber wir hatten uns tatsächlich so eine Kraxe, so eine Rückentrage ausgeliehen und die hat uns dann total geholfen, weil ja diese 14 Kilo, die mein Sohn jetzt wiegt ungefähr, das finde ich schon hart, wenn man dann die ganze Zeit rumtragen muss.
Ja, also es gab auch Momente, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr tragen, ich weiß nicht mehr, wohin mit mir. Das war aber tatsächlich auch der Sightseeing-Tag in Bangkok hauptsächlich, weil da wirklich, ich glaube, das ist dann auch wirklich so ein Tag gewesen, wo die Kinder super viel auch selbst gelaufen sind, wo wir sowieso viel gelaufen sind, obwohl wir immer kurze Wege hatten. Glaube ich, gerade wenn man so einen Städtetrip-Sightseeing macht, dann läuft man einfach. Also sonst erkundet man nicht viel. Und in Chinatown sind die halt super, super, super viel selbst gelaufen, weil sie auch alles entdecken wollten, alles anschauen wollten. Und danach war so die Luft raus. Und das hat man auch einfach gemerkt, dass dann nicht mehr viel ging. Und wir hatten aber noch einen halben Tag übrig, so ungefähr. Mhm. Und dann haben wir schon auch viel getragen. Und da weiß ich, dass ich abends auch zu meiner Tochter ein paar Mal gesagt habe, ich kann den nicht mehr hochheben, es geht nicht mehr. Mhm. Du musst jetzt leider noch, das Stück musst du jetzt noch schaffen. Oder wir uns dann irgendwie abgewechselt haben, wer jetzt läuft, der getragen wird und vor allen Dingen, wer dann trägt, um da durchzukommen. Also wie gesagt, ich glaube, die Empfehlung würde ich dann doch geben, dass wenn man mit kleinen Kindern unterwegs ist, die nicht riesige Strecken bewältigen können. Und ich glaube, da bis drei muss man das mal alle Male mit einplanen. Dann würde ich zumindest so eine simple Trage, mit der man auf dem Rücken tragen kann, empfehlen. Also klar, so eine Kraxe ist super, aber die nimmt natürlich im Koffer extrem viel Platz weg.
Kannst du als Sperrgepäck aufgeben.
Kostenlos. Ah ja, hier, guck mal. Ja, siehst du. Sehr gut, dass du es sagst. Siehst du, das war mir jetzt zum Beispiel gar nicht klar, dass das geht. Ja, genau. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, eine Trage mitzunehmen, die man auf den Rücken nehmen kann, weil ich glaube, da hat man einfach nicht viel Gepäck. Man trägt das wie einen Rucksack mit sich rum, hat nicht das Gefühl, man trägt schwere Sachen da mit sich rum dauerhaft, wenn man sie nicht braucht. Aber wenn man sie braucht, dann hat man sie eben dabei und kann ein Kind mal für ein Weilchen da reinsetzen. Und ich glaube, es erleichtert dann doch im Vergleich zum auf dem Arm tragen enorm. Also das würde ich im Nachhinein anders machen. Aber sonst, ja, sind wir auch tatsächlich trotz allem, muss man sagen, da durchgekommen. Ne? Es ist jetzt keiner, hat jetzt keiner ganz schlimm gelitten darunter.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und dann seid ihr ja von Bangkok zu eurem nächsten Ziel geflogen. Seid ihr dann nochmal geflogen?
Mhm, genau. Da sind wir nochmal geflogen, ganz kurze Strecke. Wir hatten das kann ich vielleicht auch kurz erzählen, wir hatten überlegt, ob wir das Abenteuer Zug machen. Das war eigentlich unsere bevorzugte oder wäre unsere bevorzugte Reiseart gewesen. Zum einen, weil wir gesagt haben, hey, wir fliegen sowieso schon so viel, da müssen wir ja vielleicht nicht auch noch einen Inlands-Kurzstreckenflug machen. Und zum anderen, weil wir gesagt haben, es ist vielleicht auch mal ganz cool, einen Nachtzug zu nehmen. Ich habe mich dann sehr viel dazu eingelesen und war am Ende relativ verunsichert, weil zum einen es immer hieß, man muss den von Deutschland aus buchen, es aber nicht so eine gute Reiseagentur dafür gibt oder so eine gute Buchungsmöglichkeit. Also es ist halt kein, ich buche beim ICE der Deutschen Bahn online mein Ticket, sondern man hätte halt über irgendwelche Drittanbieter das machen müssen, dann hätte man das vor Ort irgendwie abholen müssen. Also es wirkte alles etwas unsicher, finde ich, einfach, ob man die Buchung dann am Ende auch wirklich hat. Das hat mich gestört und ich habe vielfach gelesen, dass es nicht unbedingt für Kinder empfohlen wird, dass wenn man das macht, man ohnehin erste Klasse buchen sollte, damit man irgendwie einen eigenen Bereich hat, weil man sonst halt mit anderen Leuten übernachten würde. Und wir hätten zwei Abteile buchen müssen für uns und da hieß es auch oft, dass es nicht ganz so sicher sei wie andere Verkehrsmittel. Und da waren wir am Ende irgendwie ein bisschen hin und her gerissen und dann den ausschlaggebenden Punkt hat gegeben, dass ich super oft gelesen habe, dass diese Züge ganz extrem klimatisiert sind, also wirklich so extrem runtergekühlt, dass man nachts total friert. Und dass viele, die das nicht gewohnt sind, quasi aus dem Zug aussteigen und richtig krank sind. Und wir haben halt gesagt, in den Hotelzimmern können wir die Klimaanlage im Zweifelsfall ausschalten. Im Zug geht das wohl nicht. Zumindest habe ich das oft gelesen. Also sollte jemand eine andere Erfahrung haben, bin ich sehr dankbar dafür, weil wir würden wirklich gerne noch mal hin. Und dann würden wir es gegebenenfalls vielleicht doch versuchen. Aber ja, das war dann so der ausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, es macht ja keinen Sinn, wenn wir alle vier dann nachts uns den Hintern abfrieren auf gut Deutsch und am nächsten Morgen da krank aussteigen, weil wir von über 30 Grad in unter 10 kommen oder so. Also das ist jetzt übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Genau, deswegen haben wir gesagt, das lassen wir dann und nutzen dann doch den blöden Flugzeugweg. Hat aber dazu geführt, und das muss ich auch sagen, dass wir natürlich wesentlich kürzere Reisezeit hatten und dass das für die Kinder super einfach war. Also wir haben unser Gepäck abgegeben, ne, sind in Flieger gestiegen, haben unser Gepäck wieder rausgeholt, sind mit dem Taxi noch eine kleine Strecke gefahren und waren da. Und das morgens früh, sodass wir an dem Tag tatsächlich auch noch was erleben konnten. Andernfalls wären wir mit dem Zug wahrscheinlich, also hätten wir am Abend schon losgemusst, wären über die ganze Nacht gefahren, wären dann am nächsten Tag erst mittags angekommen. Ja, hätten wahrscheinlich sehr viel mehr Aufwand mit unserem Gepäck gehabt und nicht nur ins Taxi, ins Flugzeug, ins Taxi. Ja, also es hatte auch Vorteile, muss man schon sagen.
Cool. Und dann seid ihr da angekommen und, also ich weiß ja schon ein bisschen was, weil du mir ja auch zwischendurch einiges erzählt hast, aber für unsere Zuhörerinnen, wie war das da? Ihr seid ja dann von Bangkok, von so einer Riesenmetropole und da habt ihr in einem Hotel übernachtet, so ein bisschen ja, in die Natur, in den Regenwald geflogen. Wie habt ihr da übernachtet und was habt ihr da die Tage so erlebt?
Ja, wir hatten da auch eine total schöne Zeit. Ich würde sagen, im Nachgang, also Bangkok fand ich mega, hat mich total beeindruckt. Im Nachgang aber war das der Part, den ich gerne verlängert hätte. Also mehr noch von der Natur sehen, mehr noch von den Nationalparks sehen und da ja wirklich noch mehr Regenwald mitbekommen, von der Tierwelt vielleicht auch noch mehr mitbekommen. Weil das hat mich auch sehr, sehr beeindruckt. Ja, um es relativ kurz anzureißen, wir haben da insgesamt 3 Nächte gehabt, mussten uns ein bisschen aufteilen. Eine Nacht haben wir woanders verbringen müssen, weil das Eigentliche, wo wir unbedingt übernachten wollten, leider nur noch Platz für 2 Nächte hatte. Das ist sehr, sehr ausgebucht, aber Riesenempfehlung. Wir waren im Khao Sok Nature Resort 2 Nächte. Das ist ein Baumhaus-Hotel, relativ klein, schwer zu sagen, wie viele Baumhäuser mögen das gewesen sein, vielleicht 12. Alles mit gutem Abstand, sodass man sich auch nicht auf den Keks ging, aber extrem freundliche Leitung. Der das da gemacht hat, der hat uns wahnsinnig coole Tipps und Empfehlungen gegeben und war super offen. Eine Nacht haben wir woanders verbracht, das war auch definitiv okay, aber ja, war jetzt weder vom Komfort noch vom, von allem drum und dran, könnte ich jetzt nicht sagen, dass das super cool war oder dass ich das unbedingt empfehlen müsste. Was da witzig war, dass wir da sofort ganz viele frei lebende wilde Affen gesehen haben. Hatten wir dann auch nicht so eine ganz simple Begegnung mit. Die waren dann nämlich an dem Pool in diesem Hotel, wo unsere Kinder natürlich unbedingt rein wollten, weil wenn es einen Pool gibt, dann muss man dann natürlich rein. Wollten wir ihnen ermöglichen, sind dann von 20 Affen vertrieben worden, die den Pool für sich in Anspruch genommen hatten. War erstmal ganz witzig anzugucken. Der Witz hörte dann auf, als einer dieser Affen uns tatsächlich sehr aggressiv angegangen ist und meinen Mann beinahe gebissen hätte. Da haben wir dann den Rückzug auch angetreten. Wir denken im Nachhinein, wir haben uns falsch verhalten, weil wir sehr viel gelacht haben und sehr viel, das natürlich super lustig fanden. Und wir eigentlich es besser wissen, denn bei Affen ist es so, wenn man die Zähne zeigt, ist das ein Aggressionsmerkmal quasi. Die nehmen das so auf und wir wussten das aus Namibia, wo wir schon ein paar Mal waren, dass das eigentlich nicht so eine gute Idee ist, haben uns aber in dem Moment wahrscheinlich keine Gedanken darüber gemacht und kaum, dass wir da weg waren, sagte mein Mann so, ja klar, wir haben uns auch einfach blöd verhalten und tatsächlich sind wir am nächsten Morgen aus unserem Zimmer raus und da musste man über so einen Holzsteg laufen. Und dieser ganze Holzsteg war von Affen belagert. Und wenn man natürlich so eine Erfahrung gemacht hat, dann hat man auch ein bisschen Schiss, um ehrlich zu sein. Also wir sind sehr ungern darüber gelaufen. Es war aber klar, wir müssen jetzt, weil wir müssen hier raus. Wir haben einen Ausflug gebucht und wir müssen zu einer bestimmten Zeit dahin. Jeder hat dann ein Kind auf den Arm genommen, um das quasi schützen zu können im Zweifelsfall oder zu versuchen, das zu beschützen. Und dann sind wir sehr demütig mit geschlossenem Mund. Wir haben den Kindern gesagt, ihr müsst den Mund geschlossen halten, nicht lachen, keine Zähne zeigen, an den Affen vorbei. Und es war überhaupt kein Problem. Also ich glaube, da sollte man sich ein bisschen intensiver informieren und dann entsprechend auch handeln. Ja. Da waren wir einfach diejenigen, die aus dem Bauch raus gehandelt haben, ne, so, und sich gefreut haben und die Begeisterung der Kinder geteilt haben, und das war einfach verkehrt, und wir waren auch zu nah dran wahrscheinlich. Wir hätten einfach mehr Abstand halten können und direkt entscheiden können, hey, die sind da in der Nähe vom Pool, wir machen erstmal den Rückzug. Genau, also ich glaube, da würde ich empfehlen, sich einfach gut zu informieren, wie man mit wilden Tieren in jeglichem Fall umgeht. Also um das zum Beispiel noch zu erzählen, es gab im Regenwald auch durchaus große Spinnen. Und da gibt es einfach auch Unterschiede. Also wir waren da mit einem Guide unterwegs, und ich glaube, das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, wenn man im Regenwald unterwegs ist, dass man einen Local dabei hat, der einfach sich sehr gut auskennt und der uns durchaus die Unterschiede erklärt hat. Ich selbst habe es zum Glück nicht gesehen. Ich habe ja eine krasse Spinnenphobie und ich war sehr froh, dass ich es nicht gesehen habe. Aber wir waren in einer Höhle unterwegs, wo wohl andere eine Tarantel gesehen haben. Ich glaube, ich hätte die ganze Höhle zusammengeschrien. Und er hat halt vorher eindeutig uns auch erklärt, hat gesagt, ruhig bleiben, wenn ihr so ein Tier seht. Und ich habe echt auch zu meinem Mann gesagt, ich weiß nicht, ob ich das kann, wenn die mir über den Weg läuft oder wenn die irgendwie auf mir drauf landen sollte. Keine Ahnung, ob ich es schaffe, da entspannt zu bleiben, weiß ich nicht. Also da bin ich sehr froh, dass ich die nicht gesehen habe. Aber wir haben später eine in einem Netz gesehen, und das wiederum, ne, die, da konnte ich irgendwie einordnen, okay, die ist an dieser Stelle und die wird sich da jetzt auch nicht wegbewegen. Da konnte ich mir das von nahem angucken und fand das dann auch ganz interessant. Und da hat er zum Beispiel gezeigt, dass das überhaupt keine aggressive oder giftige Spinne ist. Er hat die dann so angetippt und die ist sofort quasi an so einem, ja, wie soll man das sagen? Ich glaube, er hat gesagt, das ist ein Sicherheitsfaden, der war dann in so einen Baum gespannt, da ist die halt sofort an diesem Faden weggeflitzt. Und er hat dann halt gesagt, hier, das ist quasi das, woran man das erkennen könnte, ne, wenn man sie anfasst. Und ich dachte mir so, ja gut, das mache ich aber ja nicht. Ich teste ja nicht, ist es eine harmlose Spinne, indem ich sie antippe und gucke, ob sie verschwindet oder ob sie mir was tut. genau, also er hat das erklärt und hat gesagt, theoretisch könnte man das mit einem Stock versuchen, ne, um das so rauszufinden. Ja, war ich sehr froh, dass ich das nicht rausfinden muss, sondern dass ich jemanden dabei habe, der sich damit auskennt. Und das würde ich gerade mit Kindern auf jeden Fall empfehlen, solche Dinge mit Locals zu erkunden und da wirklich zu schauen, dass die einem die Natur zeigen, zumal die auch einfach mehr sehen. Also das haben wir schon in Namibia erlebt, dass wir zwar auch ganz gut Tiere gesehen haben, aber dass es was völlig anderes ist, als wenn man mit denen unterwegs ist, die das halt wirklich, die da einfach ein Auge für haben, die sich damit auskennen, die wirklich auf Meilenentfernung jedes noch so kleine Tier sehen und da genau wissen, wo die Spots sind, wo die sich aufhalten. Also wenn man da ja wirklich auch was sehen will, dann würde ich das sehr, sehr empfehlen. Jetzt habe ich doch ganz viel schon geredet, was wir da erlebt haben. Ja. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall in einem Baumhaus übernachtet und das war so cool für die Kids und für uns. Und ja, wie gesagt, das war einfach ein ganz, ganz toller Besitzer auch, der uns dann noch das Resort oder den Campingplatz seiner, ich glaube, es war seine Nichte, empfohlen hat, der direkt an einem Fluss war. In dem Fluss konnte man baden, in den Fluss konnte man an einem Seil ins Wasser springen. Da waren Zwergotter, die da gelebt haben. Das war einfach richtig, richtig schön auch für die Mäuse und für uns auch. Also einfach eine traumhafte Natur, wirklich kristallklares Wasser, was die da sogar als Trinkwasser nutzen. Ja, wunderschön, richtig toll.
Das klingt
toll.
Wirklich toll. Das klingt auch für die Kinder einfach richtig cool, ne? Wenn die da so viele Tiere beobachten können und in der Natur unterwegs sind und schwimmen können und so.
Ja, wir waren so richtig klassische Touris. Wir hatten alle so Cargohosen an. Also soll man auch, ne? Lange Kleidung, um nicht von Moskitos zerfressen zu werden. Aber es war schon süß. Wir haben dann immer gesagt, wir sind jetzt Naturforscher. Und das haben sie sehr gefeiert. Und ja, auch da muss ich sagen, unfassbar kinderfreundliche Menschen, weil egal, wo wir waren, haben die sich auch immer was einfallen lassen für die Kids. Also, ja, ich weiß nicht, wir sind mit meinen Eltern hinterher auch nochmal in einem Nationalpark gewesen und da hat der Mann, der das Kanu meiner Eltern gesteuert hat, hat auch irgendwie für meine Tochter mal ebenso zwischendurch ein Armband geflochten aus Lianen. Als wir im Regenwald waren, hat der Guide aus einem Bambusrohr irgendwie eine Flöte gebastelt für sie und so. Also ja, die haben sich immer irgendwas einfallen lassen, um die beiden auch zu bespaßen. Und ja, das hat schon sehr geholfen, muss ich sagen, dass es da immer wieder so Highlights einfach
mega
gab.
Mega schön. Dann springen wir mal zur letzten Etappe eurer Reise, nämlich nach Khao Lak, das hast du schon erzählt. Das ist ja auch ein bekannter Name, ne? Weil sich ja dieser schlimme Tsunami dieses Jahr, ich glaube, waren es 15 Jahre, 25 Jahre? Ich weiß es gar nicht.
Ehrlich gesagt, ich überlege es gerade auch. Wir haben auf jeden Fall noch viel davon gesehen, muss man echt sagen. Also es hat extreme Spuren hinterlassen bei den Menschen, bei der Landschaft. Also man hat noch an vielen Stellen gesehen, dass die Landschaft zerstört wurde. Wir sind an einem Hotel vorbeigefahren, das aussah, als wäre es mal sehr luxuriös gewesen, was einfach nur noch Geisterhotel war. Ja, das ist schon krass. Uns stehen natürlich überall Schilder, ne, Tsunami-Fluchtwege und so weiter. Das war schon extrem. Auf der anderen Seite auch da einfach krasse Natur. Also wirklich, wirklich toll. Ja, ich kann eigentlich nur schwärmen trotz allem und sagen, es lohnt sich absolut.
Ja. Ich habe gerade parallel nochmal nachgeschaut. Das ist tatsächlich 20 Jahre her. Also ist Weihnachten 2004 passiert. Und ich habe mir tatsächlich in dem Zuge dann auch die ein oder andere Doku angeguckt letztes Jahr und dachte auch, das ist einfach so, so wunderschön da. Und es ist so traurig, wie viel da kaputt gemacht wurde. Und das habe ich dich auch noch gar nicht gefragt, als wir jetzt auch so über eure Reise gesprochen habt, ob ihr da irgendwas von mitbekommen habt, weil man ja eigentlich denken würde, das ist schon 20 Jahre her, vielleicht sieht man gar nichts mehr davon.
Doch, also man hat man hat wirklich es in der Natur auch gesehen, wo es besonders extrem war, weil viele Bäume natürlich jetzt nachwachsen. Ja. Die einfach mitgerissen, abgerissen wurden. Da sieht man schon, wo der Wald quasi deutlich, wo die Küstenabschnitte deutlich verjüngt sind. Und man hat es wirklich auch an den Gebäuden gesehen. Und es spielt einfach auch eine ganz große Rolle, glaube ich, in der Erinnerungskultur, war zumindest unser Eindruck. Ohne dass wir das jetzt, wir haben jetzt keine Orte besucht, Erinnerungsorte oder sowas, aber es gibt wahnsinnig viele. Und es ist sehr prominent auch ausgeschildert, sehr prominent aufgezeigt und es ist eben auch immer wieder Thema gewesen. Also wann immer wir uns mit Locals länger unterhalten haben, war das Thema, dass es eben noch Folgen vom Tsunami sind oder dass man den Job hat seit dem Tsunami oder seit dem Tsunami gewechselt hat oder so. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen, es ist ein blöder Vergleich, aber so ein bisschen wie wir, wenn wir manchmal sagen, ja, das war noch vor Corona, habe ich den Eindruck, da ist es ganz oft gewesen, das war vor dem Tsunami oder das ist nach dem Tsunami passiert. Und das macht ja auch Sinn. Also es ist ja klar, dass das ein Rieseneinschnitt ist. Und ich denke, ohne dass ich das jetzt bestätigen könnte von der Reise, dass es eben auch viele Familien betroffen hat, die da noch ansässig sind und die in irgendeiner Form Angehörige verloren haben, zu Hause verloren haben, Arbeitsstelle verloren haben. So dass man schon das Gefühl hat, es ist auf jeden Fall noch präsent.
Ja, es ist irgendwie für die wie so eine neue Zeitrechnung, ne?
Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, wie gesagt, dass das trotz allem nicht unser Fokus war. Also wir haben mit Kindern jetzt da nicht uns auf Geschichte oder auf Naturereignisse. Das war tatsächlich ganz kurz Thema mit unserer Großen, weil die Schilder immer wieder gesehen hat und dann gefragt hat, was das für Schilder sind und wir ihr das dann zumindest kurz erklärt haben und man dann auch gemerkt hat, sie versteht, dass das ein Angstkonzept irgendwie ist oder dass das mit Angst verbunden sein könnte. Sie hat dann immer wieder gesagt, aber kann das nochmal passieren? Und was machen wir, wenn das nochmal passiert? Also es war auf jeden Fall präsent dann. Aber das war auch das Einzige. Und wir haben das dann ehrlicherweise auch versucht, nicht weiter zu thematisieren, um ihr nicht Angst zu machen, weil die ja, also das kann sie ja noch gar nicht greifen, was das bedeutet.
Nee, überhaupt nicht. Und ihr habt dann da so, ich sag mal, klassischen Strand- und Erholungsurlaub gemacht, oder? Ist ja auch
ja,
ganz cool gewesen.
Sehr, sehr klassisch, ja. Ja, muss man schon sagen. Sehr, sehr klassischen All-Inclusive-Strandurlaub. ja, also das kann ich vielleicht auch als eine Sache erzählen, die ich ein bisschen schade fand. Aber auch da war es wahrscheinlich einfach der dann doch teilweise nicht perfekten Vorbereitung geschuldet. Ich bin automatisch davon ausgegangen, dass wir vor Ort direkt von unserem Hotel aus schnorcheln können. Thailand hat ganz tolle Schnorchelspots, ist da sehr bekannt für eine tolle Unterwasserwelt zu haben. Mein Mann und mein Papa waren tatsächlich auch tauchen und hatten tolle Erlebnisse, haben tolle Sachen gesehen. Und irgendwie bin ich davon ausgegangen, unter anderem deshalb, weil wir letztes Jahr in Ägypten waren und da irgendwie auch direkten Zugang zu einem Korallenriff hatten, weil wir das auf den Malediven hatten. Und ich weiß nicht wieso, ob ich das irgendwo vermeintlich gelesen habe, ob ich mich da gar nicht mehr mit auseinandergesetzt habe. Auf jeden Fall war ich der festen Überzeugung, da geht man auch ins Wasser und kann direkt irgendwie losschnorcheln. Und natürlich kann man losschnorcheln, nur man hätte einfach nicht viel gesehen. Also bei uns waren tatsächlich überhaupt keine Korallen in der Nähe. Man hätte, jetzt geht hier das Licht aus, sorry, ich habe mich voll erschrocken. Man hätte einfach durchaus weit weggemusst, also zu den richtig tollen Schnorchelspots. Das sind dann irgendwie die, ich hoffe, ich spreche es jetzt nicht falsch aus, Surin Islands und dann gibt es noch welche, die heißen so ähnlich, ich glaube Similian Islands. Das sind, die gehören wohl zu den weltweit tollsten Schnorchelspots. Da hätte man aber 2 Stunden mit einem Speedboot hinfahren müssen. Und davon haben uns alle mit kleinen Kindern abgeraten und haben gesagt, auf jeden Fall nicht mit kleinen Kindern machen. Mein Papa und mein Mann sind da 1 Stunde mitgefahren zu dem Tauchspot und die haben gesagt, es war die Hölle. Man ist 1 Stunde wirklich wie auf so ein Brett gehauen worden mit dem ganzen Körper, weil man halt so springt, die fahren halt so schnell, dass man wirklich richtig hoch fliegt und wieder runterknallt. Und mein Papa hat gesagt, boah, es ist mir so in den Rücken gegangen. Und dementsprechend haben sie dann beide gesagt, mit Kindern auf keinen Fall. Und das fand ich sehr schade. Da hatten wir uns irgendwie total drauf gefreut, wieder schnorcheln zu können. Und unsere Große hat tatsächlich auch seit letztem Jahr eine eigene Schnorchelmaske und hat das in Ägypten auch ausprobiert und fand es mega. Und wir haben die ganze Zeit halt immer gesagt, ja, am Ende können wir dann noch schnorcheln und dann können wir wieder was sehen. Und ja, da waren wir alle, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, dass das nicht ging. Nichtsdestotrotz ist das jetzt Jammern auf hohem Niveau. Aber ich glaube, da das nicht gegeben war, würde ich sagen, es reicht auch, wenn man das nicht am Ende noch, wir waren, glaube ich, 15 Tage dann noch beim Strandurlaub. Da hätte ich gesagt, wenn man noch mehr vom, also wenn man die Zeit dann nutzt, um noch ein bisschen mehr vom Land zu sehen und vielleicht am Ende nicht ganz so viel Erholungsurlaub macht, hätte es, glaube ich, für uns auch ausgereicht.
Aber ist doch gut zu wissen, so als Tipp. Und ihr wart dann 15 Tage da und waren deine Eltern dann, ihr habt ja eure Eltern dann da, deine Eltern dann da getroffen. waren die auch die vollen 15 Tage da oder wie lange sind die da geblieben?
Nee, die sind nachgekommen und vor uns wieder geflogen. Ich glaube, die waren insgesamt 8 Tage vor Ort.
Ja, okay.
Und genau, ich glaube, für den Zeitraum war das auch, also ich glaube, der Zeitraum ist auch echt empfehlenswert, vielleicht noch 2, 3 Nächte länger, aber dann glaube ich, hat man halt auch einfach alles gesehen und alles schon mal erlebt und dann wiederholt sich halt auch vieles. Nach einer Woche haben die quasi das Essen auch wiederholt und so. Also um Gottes Willen, ne? Es war trotzdem auch beim zweiten Mal super gut. Aber ich glaube, genau, das ist ein guter Zeitpunkt. Und ja, das war tatsächlich total schön. Also erstens haben sich unsere Kinder extrem drüber gefreut und haben das sehr gefeiert. Aber zum anderen war das natürlich auch für uns schön. Also wir hatten einfach mal ganz viel Zeit zum Quatschen und haben auch abends mal eine Runde gespielt. Haben irgendwie natürlich auch tagsüber mal 2 Sekunden durchatmen können, weil wir jemanden dabei hatten. Also wir sind zum Beispiel zusammen einmal zur Thai-Massage gegangen und meine Eltern haben in der Zeit aufgepasst. Das wäre natürlich nicht möglich gewesen, wenn wir nur zu zweit mit den Kindern da gewesen wären. Und andersrum haben wir es aber auch gemacht. Also auch meine Eltern waren mal einmal bei der Thai-Massage, so dass wir jetzt auch nicht 24/7 da Zeit miteinander verbracht hätten. Also die sind auch häufiger mal morgens beim Frühstück nicht dabei gewesen, haben einfach ein bisschen länger geschlafen, weil es ja auch ihr Urlaub war. Während wir so Team-Frühaufsteher immer mit den Kindern sind. Und ja, ich glaube, das war eine gute Mischung für alle. Ja, und wir hatten einfach viel Spaß, alle, glaube ich.
Voll schön. Vielleicht kannst du jetzt zum Ende der Folge nochmal so zusammenfassen, was so dein absolutes Highlight der Reise war und was war eher so das Lowlight. Du hast ja schon ein bisschen was gesagt, was du beim nächsten Mal anders machen würdest, aber vielleicht fällt dir noch was ein, was du so zum Schluss vielleicht auch so als Tipps und Empfehlungen mitgeben kannst.
Also ich glaube, das absolute Highlight oder vielleicht die zwei Highlights sind wirklich dieses Naturspektakel, was ich als, ja, teilweise, oder was ich ehrfürchtig, glaube ich, betrachtet habe. Ich glaube, das ist ein gutes Wort. Also ich hatte wirklich mehrfach Tränen in den Augen, weil ich dachte, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber es war wirklich das, was ich gedacht habe. Ich habe gedacht, wie können wir es schaffen, das zu beschützen? Also ich weiß, dass ich, als ich mit meiner Mama irgendwie auf dem Longtail-Boot saß und wir da so lang gefahren sind und um uns rum war wirklich türkisfarbenes Wasser, riesige Felsen. Also wer sehen will, wo genau wir waren, dann guckt mal nach der James-Bond-Insel bei Thailand. Die haben wir nämlich besucht, weil mein Papa riesen James-Bond-Fan ist. Und wenn man sich das irgendwie anguckt, da sind tolle Felsen, die da aus dem Wasser wachsen quasi. Das Wasser ist irreblau. Und dann fährt man da lang und denkt sich, wie können wir es irgendwie schaffen, diese ganze Natur hier zu bewahren? Wie kriegen wir das irgendwie hin? Ja, und das hat mir tatsächlich extrem viel bedeutet irgendwie. Also das fand ich total schön, das zu sehen und war total dankbar, dass wir das erleben dürfen. Und Punkt zwei war wirklich die Menschen. Also ich glaube, Thailand, sagt man auch, ist irgendwie das Land des Lächelns oder so. Und das kann ich echt nur bestätigen. Also wir haben nirgendwo das Gefühl gehabt, unfreundlichen Menschen zu begegnen. Ist für Menschen, die in Berlin wohnen, wirklich ein Highlight, muss man echt sagen. Es waren alle unfassbar kinderfreundlich, also sehr auf Kinder eingestellt, total kreativ im Umgang, super höflich, einfach wahnsinnig zugewandt. Es war richtig, richtig schön zu sehen. Ja. Also das zu den Highlights, das war einfach, ja, das kann ich wirklich nur betonen, deswegen würde ich es auf jeden Fall auch immer wieder empfehlen. Ja, und Lowlight, schwer zu sagen, vielleicht wirklich das mit dem Schnorcheln, weil das einfach da so faszinierend sein soll, dass ich das echt schade fand, das nicht mitgenommen zu haben. Und da würde ich, sollten wir sowas Ähnliches nochmal machen, würde ich, glaube ich, mehr noch vom Land sehen wollen und dann sowas auch mit einplanen. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was ich sagen kann, was nicht ganz so optimal war. Wo ich empfehlen würde, wenn man das plant, einfach nochmal ein bisschen besser auf solche Punkte zu achten. Ja, da muss man einfach nur schlauer den Reiseführer lesen, als ich es getan habe.
Ja, nee, mega schön. Ich glaube, es ist auch eine super gute Inspiration für alle, die jetzt überlegen, wie sie ja vielleicht auch vor dem Winter flüchten können, vor dem nächsten Winter. Und das ist ja auch echt ein schönes Ziel ist, um dann da auch ins neue Jahr zu starten. Deswegen sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass für euch da draußen einige Tipps mit dabei waren. Falls ihr euch fragt, ob Thailand ein gutes Ziel ist für einen Urlaub mit kleinen Kindern. Julia sagt auf jeden Fall ja. Und ja, ich bin auch total begeistert. Und ja, danke für diese ganzen Tipps.
Ja, voll gerne. Danke, dass ich das nochmal erzählen durfte. Und ja, ich freue mich über Nachrichten. Wenn ihr irgendwelche konkreten Tipps nochmal wollt, dann schreibt uns sehr gerne, weil dann beantworte ich die nur allzu gerne. Ihr habt, glaube ich, gehört, es hat mich sehr begeistert.
Ja, und vielleicht können wir auch ein paar Fotos auf Instagram teilen. Jetzt wollen vielleicht auch alle wissen, wie es da so aussieht.
Oh ja, das mache ich gern. Da suche ich nochmal was raus.
Cool. Sehr schön. Na dann, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau. Bis dahin, ihr Lieben.
Bis dann. Tschüss.